So, schön, dass ihr alle da seid, auch von meiner Seite aus. Guten Morgen. Wir feiern das, was Jesus getan hat, gemeinsam und es ist immer ein Privileg. Danke auch nochmal an das Lobpreisteam, das uns damit hineingenommen hat. Wenn ich richtig informiert bin, hat Johannes heute zum allerersten Mal am Klavier gespielt und Matze zum ersten Mal an der Gitarre heute, ist richtig? Ja, also schön, dass ihr uns da wirklich bereichert und uns mit hineinnehmt. Ich darf heute eine Predigt halten, die so oder so ähnlich in Glaube, hoffe, allen Gemeinden des Mülheim Verbandes gehalten wurde. Wir haben im Blick auf die Wirklich, die ja in 3-4 Wochen oder so stattfindet, also kommt jetzt richtig nahe ran, eine Predigt reingeworfen in den MV, wo es um das Erbe unseres Verbandes gehen soll. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das wird keine einfache Predigt, sondern die ist ganz schön konfrontierend. Also mich hat es auf jeden Fall ganz schön konfrontiert, mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, es wird euch heute genauso gehen. Und dafür entschuldige ich mich auch gar nicht, sondern ich glaube, das muss auch so sein. Also wenn du jetzt gedacht hast, okay, ich gemütlicher Sonntagmorgen und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, das wird es heute leider nicht ganz. Musst du vielleicht nächste Woche zurückkommen. Aber heute Morgen wird es vielleicht auch ein bisschen konfrontierend. Schön, dass du da bist, Andrea. Setz dich doch. Deinen Platz haben wir extra freigehalten für dich. Ich weiß nicht, ob ihr, ich komme ja aus dem Schwäbischen und da gibt es Baumstückler. Und ich weiß, im Hohenlohe ist irgendwie Barmeländler oder so. Also bitte, entschuldige die Aussprache. Bei uns ist es ein Baumstückler. Und ich habe, oder nicht ich, aber meine Mama hat dieses oder ein paar Baumstückler geerbt, sozusagen. Also von meinem Opa und so weiter. Und wenn man dann mal googelt, so Streuobstwiesen in Baden-Württemberg, dann sind dann eher so solche Bilder. Danke, Tobi, dass du es schon reingemacht hast. So, das hat man so vor Augen. Wunderschön, blühender Apfelbaum oder Kirschbaum und man weiß, dann kommt dann irgendwann auch die Frucht und es wird alles ganz toll und ist alles wunderbar. Meine Realität, weil ich war dann verantwortlich, dieses Ding zu mähen, sah ein bisschen anders aus. Machen wir das nächste Bild. Das war meine Realität. Wer das nicht erkennen kann, das sind meterhohe Brombeerbüsche. Und das Problem war einfach, dass es jahrelang nicht gemäht wurde. Dann wurde ich gebeten, das zu mähen. Und ich habe gesagt, Mama, ich, ganz ehrlich, war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Kannst du mir nochmal zeigen, welches Stückle das eigentlich ist? Und dann hat sie mir das gezeigt. Und dann habe ich das auch 2 Jahre lang ganz treu gemäht. Und dann ist sie nach 2 Jahren gekommen und gesagt, oh Sam, das war das Falsche. ich liebe meine Mama. Ich habe ihr auch vergeben. Aber danach sah das halt so aus. Also ihr könnt da hinten tatsächlich, das ist so meine, den ihr da hinten erkennen könnt, ihr könnt gerade noch so drüber schauen, es war wild. Die Bäume waren umgefallen, es war komplett. Und war halt nicht so mit hier ein schönes Erbe oder so, sondern das war ganz schön verdorrt und die Dornen überall, also war ganz schön hart. Also habe ich angefangen, mit einer Handmotorsense versucht, dieses Stückle da irgendwie freizukriegen. Wer das schon mal versucht hat, Brombeerbüsche so freizukriegen mit einer Handmotorsense, oh, es war übel. Ich habe das 2 Jahre lang gemacht und also ich denke, dass ich von mir behaupten kann, ich weiß auch, wie man ein bisschen was schafft, aber nach 2 Jahren habe ich gesagt, ich schaffe das nicht. Geht nicht. Brauche ein großes Gerät, brauche einen Mann, der so ein Gerät auch bedienen kann. Der Mann war da, das Gerät haben wir auch und dann kann ich mal ein nächstes Bild einblenden, haben wir die Maschine, wir haben es irgendwann die Höllenmaschine genannt, einfach die hat alles kurz und klein geschlagen. So. Wir haben sogar ein kleines Video davon, weil ich weiß, wir sind ja alles Landwirte hier, wir genießen sowas, machen wir das nächste. Dann genau, also da geht dann die Höllenmaschine los und macht alles kurz und klein. Also es ist kein Werbeblock, aber das Ding, das hat einfach richtig gut funktioniert. Genau. Also so kann man auch mähen. Das haben wir dann gemacht. Und inzwischen sieht das Ganze dann, nächstes Bild, so aus. Ah, jetzt sind wir doch, ja, genau, danke. Wunderbar. Nicht nur ist das Ding jetzt wieder begehbar und mit einer wenigen krassen Maschine mähbar. Also für alle, die fragen, es war zu steil für einen Bulldog, deswegen kommt man ja mit dem Bulldog rein. Alles zu steil, deswegen so eine extra Raupe. Es ist nicht wieder schön und begehbar und sieht auch für die Nachbarn wieder schön aus, sondern wir konnten tatsächlich auch neue Bäume dort pflanzen, die alten voll uns umgesägt, rausgerissen und da stehen jetzt neue Kirschen- und Apfelbäume. Wir dürfen uns auf neue Frucht freuen. Erbe. Ist ja nicht immer ganz so einfach. Und ich will uns mit hineinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo der Isaak, der war der Sohn von Abraham, wo der auch sein Erbe praktisch wieder neu ergreift. Es ist so, dass Isaak natürlich, also alle die Schafe und so weiter, hat natürlich von seinem Papa geerbt. Also nicht alles, ein paar haben auch, ist egal, so Großteil hat er geerbt. Und hat dann dort im Land gelebt und die Philister waren eifersüchtig, die waren neidisch auf ihn, weil sich bei ihm einfach alles gut entwickelt hat. Und dann sind die Philister hergekommen und ich lese aus 1. Mose 26, genau, 1. Mose 26, dass die Philister gekommen sind und die ganzen Brunnen, die Abraham praktisch gegraben hatte, haben die alle verstopft. Also einfach zugeschüttet mit Schutt und so weiter, alles zu und dann war alles, konnte man kein Wasser mehr rausholen. Genau. Und dann heißt es in 1. Mose 26, Vers 18, dass Abimelech, das war so der Philisterkönig, hat Isaak weggeschickt und sagt, du bist einfach zu groß, du bist zu segensreich geworden, du kannst hier nicht mehr bleiben, wir sind jetzt praktisch mit dir verfeindet, du musst hier wegziehen. Und dann geht Isaak los und jetzt lese ich ab Vers 18, und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen, wie ihnen sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Da stritten sich aber die Hirten von Gerar, also das sind die Philister, mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Und da gab er dem Brunnen den Namen Esek, weil sie mit ihm gezankt hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber um den stritten sie sich auch. Da gab er ihm den Namen Sitna. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen und um den stritten sie sich nicht. Und da gab er ihm den Namen Rechoboth und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft und wir werden fruchtbar sein im Land. Dann zieht er ein bisschen weiter nach Beersheba und der Herr erscheint ihm in jener Nacht und sagt zu ihm, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren um meines Knechtes Abraham willen. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben auch dort einen Brunnen. Dann kommt der Philisterkönig und die Philister und Isaak, sie versöhnen sich wieder. Und an jenem Tag, als sie sich versöhnt hatten, da kamen Isaaks Knechte, bin bei Vers 32, und berichteten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sagten zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Dann nannte er ihn Sibea, daher lautet der Name der Stadt Beersheba bis auf diesen Tag Sibea. Die Geschichte von Isaak. Und ich will drei Beobachtungen teilen. Erstens, Isaak musste sein Erbe auch erstmal ausbuddeln. Also nicht mehr in der Sicherheit der Philister war, nicht mehr in der Philisterstadt, wo sie natürlich Brunnen hatten und plötzlich wieder auf sich allein gestellt war, hat er gesagt, hey, ich habe da doch noch Erbteil, das sind noch Brunnen von meinem Vater, die er gegraben hat. Aber die waren nicht einfach da, sondern er musste sie zum ersten Mal wieder ausbuddeln. Und dieses Ausbuddeln hat nicht allen gefallen. Da gab es Streit, da gab es Widerstände. Das war wie so ein Baumstückle, wo alles plötzlich komplett verdorrt ist und mit Brombeeren voll ist. Das war eher konfrontierend, vielleicht schockierend, dass es ganz schön viel Arbeit war. Aber er lässt nicht locker. Er gegen alle Widerstände, gegen allen Streit, er buddelt weiter an diesen Brunnen, die sein Vater schon mal ausgegraben hatte. Und letztlich findet er auch einen und er nennt ihn Weiter Raum. Der Herr hat uns jetzt er hat uns gesegnet. Und er nimmt praktisch das, was sein Vater damals bekommen hat, dieses lebendige Wasser aus diesem Brunnen, er nimmt es jetzt auch für sich an. Er nimmt praktisch an dieser Stelle sein Erbe an und sagt, ich habe gegen Widerstände und alles, habe ich das Ding ausgebuddelt und ich reihe mich ein in das, was mein Vater getan hat und stelle mich mit in diese Reihe hinein. Und jetzt lebe ich auch hier und der Herr hat uns weiten Raum gegeben. Also erstens, musste erstmal ausbuddeln. Zweitens, Gott bestätigt das, was Isaak tut. Er stellt sich dazu. In jener Nacht, als er den ausgebuddelt hatte, kommt der Herr zu ihm und er spricht zu ihm und er sagt, ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren. Warum? Um meines Knechtes Abraham willens. Also ich werde dich segnen, weil du dich bewusst in diese Abfolge, in dieses Erbe gestellt hast. weil du dich ganz bewusst in das hineingestellt hast, für das dein Vater Abraham stand. Weil du das angenommen hast, weil du gegen alle Widerstände und so weiter dieses Wasser aus, deswegen werde ich dich segnen. Und er partizipiert sozusagen an dem, was Abraham mit Gott geschenkt wurde, was Abraham von Gott geschenkt wurde. Isaak partizipiert, er nimmt jetzt teil an dem, was Gott Abraham gegeben hat. Aber drittens, es bleibt dabei nicht stehen. Sondern darauf beruhend graben sie jetzt einen neuen Brunnen. Das war kein Brunnen, den Abraham schon mal gegraben hatte, sondern jetzt kommt ein Brunnen, den Isaak gräbt. Versteht ihr, das ist ein Unterschied. Nicht den alten Brunnen nochmal ausgraben, sondern jetzt kommt ein neuer Brunnen. Jetzt kommt etwas, was Gott Isaak geben will. Und sie finden Wasser just in dem Tag, wo er Frieden schließt mit den Philistern. Das heißt, das ist ein neuer Segen. Das ist nur was Neues, was Gott an der Stelle in Isaaks Leben tut. Er stellt sich bewusst in die Reihe seines Vaters, nimmt das Erbe an, aber da bleibt es nicht stehen, sondern Gott schafft auch Neues bei Isaak. Ein neuer Brunnen, ein neues Lebenselixier. Und Isaak vermehrt sich und so weiter und so fort. Die Story könnt ihr nachlesen. So, Erben. Was ist nun das Erbe des Mülheimer Verbandes? Um was geht es beim Mülheimer Verband? Da müssen wir tatsächlich einen ganz kurzen Blick in die Geschichte werfen. Keine Sorge, ich werde euch nicht langweilen, aber so ein paar Dinge sind wichtig. Wir reden hier von vor ungefähr 120 Jahren, so um den Jahrhundertwechsel herum, 1850 bis 1905. So, da ging es in den Kirchen, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen ähnlich zu wie heute. So, das Glaubensleben hatte sich akademisiert. Also Theologie wurde betrieben, aber auf einer sehr abgehobenen Ebene. So, es geht rein um die Theorie, ob das alles auch wirklich so war, ob es auch wirklich einen Impact hat in meinem Leben, ist eher so philosophisch nachweisbar, aber nicht Realität. Und so war eben auch das Glaubensleben von vielen Menschen damals. Klar, es gingen noch mehr Leute in die Kirche, aber was dort gepredigt wurde, was gelehrt wurde, war oft eben das, was man sonntags gemacht hat. Aber was ich mit dem Alltag an sich letztendlich keine Verbindungen hatte, was damit praktisch nichts zu tun hatte. So, man hat separiert zwischen, ja, das ist halt mein Glaubensding, das mache ich am Sonntag, das machen wir halt so, ist halt in Deutschland so Tradition und so weiter. Ist ja auch nicht ganz schlecht so. Und was dann unter der Woche passiert, hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Die Separierung von Alltag und Glauben, die Entfremdung von Alltag und Glauben. Gleichzeitig wurde der Wahrheitsgehalt der Bibel komplett in Frage gestellt. So sind die Geschichten wahr. Keine Ahnung. Die Auferstehung Jesu wirklich geschehen? Nee, brauchen wir sowieso nicht. So Jungfrauen gibt. All diese Dinge, die natürlich wundersam sind, die wir gerade eben gefeiert haben in unserem Abendmahl. Naja, das kann man vielleicht theoretisch so sehen. Das ist vielleicht so eine gute christliche Philosophie. Aber dass es wirklich so passiert ist, das glauben wir nicht. Und man stellt praktisch den Wahrheitsgehalt der Bibel an der Stelle komplett in Frage. So, das war so die christliche Situation damals in Deutschland. Und hinzu kam dann eine Zeit, wo Technologie heftigste Fortschritte erlangt hat. Und wo das für die damalige Zeit rasend schnell ging. Ich weiß, wir leben jetzt in einer ganz anderen Zeit, wo es noch viel schneller geht. Aber für die damalige Zeit sind rasend schnell Erfindungen gekommen, die das Leben komplett verändert haben. Einfach mal kurz ein paar Highlights. 1876 wurde das Telefon erfunden. 1879 die Glühlampe. Also versteht ihr, was Veränderungen da plötzlich passieren? Plötzlich können wir über die Distanz mit jemandem reden. Plötzlich habe ich abends Licht und nicht nur Kerze oder Gaslampe, sondern kann ganz, also hier. Dann 1883 die Dampfturbine. 1885 das Auto von Benz. So, war immer noch so. 1886 die Filmkamera. Was bedeutet das für alle, die vorher Porträts gezeichnet haben? 1895 der Röntgenapparat. Plötzlich können wir in das Innere des Menschen schauen. Das war völlig undenkbar vorher sowas. 1896 das Radio. Im 20. Jahrhundert dann 1901 der elektrische Staubsauger. Halleluja. 1903 das Flugzeug. Und 1904 das Radargerät. Versteht ihr? Also natürlich sind alles Dinge, die für uns völlig normal sind, seit 120 Jahren oder noch länger. Aber für die damalige Welt waren das krasse Umwälzungen. Plötzlich hat sich alles verändert, wie wir kommuniziert haben, wie wir gelebt haben, wie wir gereist sind, wie wir zu Hause unseren Alltag bewältigt haben, welchen Stunden wir wach sein konnten. All diese Dinge haben sich radikal verändert. Und in diese Unsicherheit hinein, der kompletten Veränderung und in dieses akademische, nicht sehr kraftvolle Christentum, ist dann plötzlich eine Sehnsucht erwacht nach etwas Erfüllendem. Da war plötzlich eine Sehnsucht in der Gesellschaft da nach kraftvollem, und wenn man es christlich sagen will, geheiligtem Glaubensleben. Ich glaube, es war eine Sehnsucht nach etwas Erfüllendem, nach dem Sinn des Lebens letztendlich. Weil aller technologische Fortschritt und alles, was wir sonst so aus Philosophie und Religion dann irgendwie praktiziert haben, gemerkt haben, das erfüllt nicht richtig. Es erfüllt uns einfach nicht. Und dann dazu noch die Unsicherheit, weil sich eben alles verändert, weil Jobs plötzlich wegfallen, weil Jobs sich verändern und so weiter. Und diese Situation hinein, in diese Sehnsucht nach kraftvollem, ich sag mal geheiligtem, erfüllten Leben, kommt dann eine Schar von Christen, die sagen, Leute, lasst uns ins Gebet gehen. Und sie haben Konferenzen abgehalten, die hatten ganz oft so das Thema, das Wort Gottes, daran halten wir fest, wir stellen uns bewusst auf das Fundament des Wortes Gottes. Und gleichzeitig strecken wir uns aus nach der Kraftwirkung von Gott. Wir merken, dass wir als Menschen allein hier nicht klarkommen. Es erfüllt uns nicht, es ist nicht genug. Wir sehen die Welt, die verloren ist und in Unsicherheit lebt. Wir brauchen das natürliche, übernatürliche Eingreifen Gottes. Und wir strecken uns danach aus. Wir beten, Heiliger Geist, komm, heilige du uns. Bring uns dieses erfüllende Ewigkeitsleben ganz neu. Und es zog sich durch, das war jetzt nicht nur irgendwie eine kleine Gruppe, sondern es zog sich durch ganz viele Kirchen, Gemeinschaften und so weiter, aus Landeskirche, aus Freikirchen, aus Gemeinschaftsverbänden, das zog sich durch, das war jetzt nicht nur eine Gruppe, die da irgendwie am Start war. Sechs Dinge, die in dieser Zeit für diese Christen, die damals zusammenkamen, brutal wichtig wurden. Das erste ist, das was ich gerade eben schon gesagt habe, diese Sehnsucht nach Gottes Handeln. Sie hatten so eine krasse Sehnsucht danach, dass Gott handelt. Es war ihnen nicht egal, dass ihre Nachbarn verloren gehen. Es war ihnen nicht egal, dass die Gesellschaft in so einer Unsicherheit gelebt hat und dass der technologische Fortschritt eben nicht das Erfüllende gebracht hat, was sie sich immer erhofft hatten. Es war ihnen nicht egal und sie hatten Sehnsucht nach einem größeren Wirken Gottes. Zweitens, sie sind ins Gebet gegangen. Und zwar in ein sehnsüchtiges und in ein eiferndes, leidenschaftliches Gebet. Das war nicht nur während der Erweckung, wo dann schon Dinge passiert sind, sondern davor, dass die Leute gesagt haben, wenn es eine Lösung gibt, dann gibt es sie bei Gott und dann müssen wir ins Gebet. Das können wir mit aller Theologie, mit den schönsten Gottesdiensten und so weiter, können wir alles machen. Wir können sogar ein neues Gebäude hinstellen oder renovieren, das ist alles super. Aber letztendlich, unsere Antwort kommt von Gott. Und dann müssen wir ins Gebet gehen. Und sie sind ins Gebet gegangen. Mit ganz unterschiedlichen Leuten, zu unterschiedlichen Zeiträumen, mit vielen Christen auch unterschiedlicher Herkunft sind sie gemeinsam ins Gebet gegangen. Drittens, sie haben das Wort Gottes unverfälscht verkündigt. Und sie haben oft Prügel dafür gekriegt, könnt ihr euch ja vorstellen, in einer akademisierten theologischen Welt, wenn dann jemand kommt und sagt, Leute, wenn du nicht mich bekehrst, dann wirst du in die Hölle gehen. Das hat dich damals ganz schön aufgestoßen. Sogar so sehr, dass das Einzelne gedroht wurde, dass sie aus der Kirche ausgeschlossen werden und so weiter. Wer so klar das Evangelium predigt, der hat in der Kirche nichts verloren. Das war jetzt eine kleine Spitze. Auch schon damals war klar, wenn ich so klar sage, es gehen Menschen verloren und auch du gehst verloren, wenn du Jesus nicht kennst, dann war das zu viel, aber sie haben daran festgehalten. Es gibt jetzt viele Zitate, die man lesen könnte, spare ich mir jetzt mal. Das vierte, die Buße. Sie sind auf die Knie gegangen, weil sie gemerkt haben, das, was wir bisher leben, ist eigentlich nicht der Standard, den Gott für seine Welt und auch für unser Leben gedacht hat, wenn ich in sein Wort schaue. Und sie sind auf die Knie gegangen. Da will ich tatsächlich ein Zitat lesen von Ernst Modersohn, das war einer der führenden Leute damals dann auch in den Mülheimer Konferenzen. Er schreibt nach einer Konferenz, wo sie wirklich wieder in die Buße gegangen sind: Nie in meinem Leben bin ich so zerschlagen gewesen als an diesem Donnerstagmorgen. Oft wollte ich den Mund auftun, um meine große Schande Gott und den Brüdern zu bekennen, aber immer nahm ein anderer vor mir das Wort. Also er kam gar nicht dazu, weil die ganze Zeit jemand anders Buße getan hat. Was hätte ich aber denn auch sagen sollen? Am liebsten wäre ich hinausgelaufen. Aber noch während der Konferenz brach die Sonne durchs Gewölk. Und dann schreibt er weiter, als ein anderer kam ich zurück. Ich brauchte es nicht zu sagen, was ich damals in Brieg, dem Ort, wo sie sich getroffen haben, gelassen und was ich dort bekommen hatte. Es war eine Kraft da, die ich vorher so nicht gekannt und nicht gehabt habe. Wir spüren, es gehen hier führende Leute in die Buße. Die Christen gehen in die Buße und sagen, das, was wir bisher gelebt haben, es war nicht das, was du dir vorstellst, Jesus. Und ich will, wie ist nicht, ich will dir meine Schande bekennen. Und er kommt gar nicht dazu, weil alle anderen auch ihre Schande bekennen. Und sie werden ehrlich vor Gott und sagen, es reicht nicht, wer wir sind, es reicht nicht, was ich getan habe, es reicht einfach nicht aus. Diesen Moment der Ehrlichkeit, der Buße. Dann das Fünfte, die Einheit der Christen. Es war ihnen brutal wichtig, dass es nicht einfach nur darum geht, dass unsere Gemeinschaft, unsere Freikirche, unsere Ekklesia, unser ARC oder was immer, sondern es geht nur gemeinsam. Wir als Christen kommen gemeinsam, als Volk Gottes insgesamt, kommen gemeinsam vor Gott. Und dann als Sechstes, sie waren mutig. Also man muss sich das für die damaligen Verhältnisse vorstellen, als dann die Erweckung angefangen hat, ich komme gleich noch dazu, da waren dann plötzlich nicht nur 500 Leute da, sondern plötzlich 1000. Und dann hat man innerhalb von kürzester Zeit entschieden, hey, lass uns einfach weitermachen. Die wussten nicht, wie man das finanziert, die hatten keine Ahnung, wie das werden wird, sondern einfach gespürt, Gott tut hier gerade was, wir müssen reagieren. Und sie waren mutig und haben sich getraut, einfach mal auch Glaubensschritte zu gehen, auch im Risiko. 1904, 1905 hat dann die Erweckung in Wales gestartet. Also Wales, England, so die Richtung. Und es sind auch einige aus Deutschland dorthin, haben sich das angeguckt und es sind Hunderttausende zum Glauben gekommen. Hunderttausende zum Glauben. Und dann 1905 war zwischen Himmelfahrt und Pfingsten eigentlich Gebetstage in Mülheim an der Ruhr. Also im Mülheimer Verband, jetzt kommt langsam wieder die Connection. In Mülheim an der Ruhr waren Gebetstage. Und da waren die Christen eingeladen und man hatte vorher mit 500 gerechnet, plötzlich waren aber 1000 da. Ich lese kurz ein Zitat. Die Bühne war so besetzt, dass man wohl fürchten musste, sie könnte zusammenbrechen. Hunderte mussten wieder umkehren, weil sie keinen Platz fanden. Das war eine Gebetsveranstaltung, ihr Lieben. Keine Konferenz, wo irgendwie, keine Ahnung, die Beatles gespielt haben oder sonst irgendwas, sondern hier einfach kommt zum Gebet. Und wir spüren schon die Sehnsucht. Die Leute haben gemerkt, das ist unsere Antwort. Wir müssen ins Gebet. Und es hat alle den kompletten Rahmen. Es kamen mehr als doppelt so viele, als sich eigentlich gedacht hatten. Und dann haben sie gesagt, hey, das Zelt der deutschen Zeltmission liegt gerade ungebraucht im Keller. Lass uns das doch rausholen und nach Pfingsten gleich im Anschluss eine Zeltevangelisation machen. Hier in Mülheim an der Ruhr. Und genau das haben sie gemacht für ungefähr 2 Monate. Spontane Zeltevangelisation, einfach weil das Zelt verfügbar war. Und damals mit Jonathan Paul und Jakob Vetter und so weiter. Und in der Zeit kamen ungefähr 3000 Menschen zum Glauben. Und 600 von denen kamen aus Mülheim. Und diese 600 haben dann damals die christliche Gemeinschaft Mülheim und so weiter. Bla blub, jetzt sind wir beim Mülheimer Verband. Es sind nicht nur die Menge der Bekehrungen, oder das, was dann sich von dort ausgebreitet hat nach ganz Deutschland, was dann letztendlich zur deutschen Pfingstbewegung wurde, jetzt eine der größten, die größte Freikirche in Deutschland tatsächlich und insgesamt natürlich Auswirkungen bis weit über Deutschland hinaus, auch in andere, also es geht ja nicht nur um BFP, sondern hier geht es ja um viele Christen, die wirklich ganz neu ihren Glauben ergriffen haben und mit einer Ernsthaftigkeit und Erfülltheit das dann gelebt haben. Es geht aber nicht nur darum, obwohl diese einzelnen Geschichten sind Hammer. Also wenn ihr mal das Buch von Eckhard Vetter, meinem Vorgänger, lesen wollt, auf jeden Fall die ersten 4, 5 Kapitel, wo beschrieben wird, was dort passiert. Wo eine Tochter ihren betrunkenen Vater reinschleppt, und weil sie einfach weiß, der braucht Jesus und sie holt ihn praktisch aus der Bar ab, aus der Kneipe und bringt ihn dort hinein, völlig betrunken. Und in dem Moment, wo der Lobpreis anfängt, wird er komplett nüchtern und er merkt, er geht komplett verändert wieder weg. So, solche Geschichten, die sich häufen, die ich jetzt gar nicht hier alle erzählen kann, obwohl ich es gerne wollte, aber eine nach der anderen, spontan Heilungen, spontan Umkehr und immer verbunden mit dem Punkt, ich gehe auf meine Knie, weil ich gemerkt habe, ich bin ein Sünder, ich bin nicht gut genug. Das, was ich mir wünsche für mein Leben, kann nicht aus mir kommen, es wird nicht aus der Welt kommen. Meine einzige Antwort ist Gott. Und ich tue Buße vor ihm und ich nehme das, was er tut, komplett für mich an. Und danach sind sie aufgestanden, haben Zeugnisse gegeben und haben Gott gepriesen. Das war der Beginn der deutschen Pfingstbewegung. Was hat das jetzt mit uns zu tun, 120 Jahre später? Ja, das ist unser Erbe. Wir sind Mülheimer Verband. Also falls du das noch nicht wusstest, du bist in einer Gemeinde, die dem Mülheimer Verband angehört. Und ich würde mal behaupten, dass das, was damals erlebt wurde, über die Jahre auch ein Stück verschütt gegangen ist. Ich glaube, über die Jahre sind da Dornen drüber gewachsen. Ich glaube, über die Jahre sind die Brunnen verschüttet worden mit Schutt. Und jetzt ist halt die Frage, was wir tun. Die gleiche Frage, die Isaak sich stellen musste, und ich wage das mal zu sagen, die gleiche Frage, die ich mir stellen musste, als ich da vor diesem Wald von Dornen stand und nicht genau wusste, was wir jetzt zu tun haben. Fange ich an zu graben und versuche, dieses Erbe nochmal irgendwie auch hochzuholen, oder lasse ich es einfach und bin halt die nette Freikirche von nebenan, die keinem wehtut. Ich glaube, letztlich ist dieses Erbe eine Einladung an uns. Eine Einladung an uns als Mülheim Verband, und da gehören wir dazu, eine Einladung auch an uns als Ecclesia: Grab die Brunnen neu auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe viele Parallelen zu dem, wie unsere Gesellschaft gerade unterwegs ist, wie damals vor 120, 130 Jahren. So, die Sehnsucht nach erfülltem Leben begegnet mir in jedem YouTube-Clip, jedem TikTok, Insta-Reel oder sonst irgendwas. Die Sehnsucht nach Erfülltheit, nach Perfektion und so weiter. So Rekordzahlen an Schönheits-OPs, weil die Leute denken, Selbstverbesserung ist das Neue, weiß ich nicht was. Wir versuchen verzweifelt nach Erfüllung, nach Akzeptanz, nach Annahme, nach Liebe und so weiter. Aber wir suchen an den falschen Orten. Und wo wir hinten rauskommen, ist, dass unsere Kliniken völlig überlastet sind mit Leuten, die mit Depressionen zu kämpfen haben, die in Einsamkeit sind, die psychische Krankheiten, Burnout, alles nimmt zu. Ich sage das ab und zu von hier vorne, wer einen Termin in der Jugendpsychiatrie will, viel Glück. Alles komplett voll. Wir merken, dass eine ganze Generation von Unsicherheit so heftig geprägt wird, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie mit dem Leben klarkommen wollen. Wir suchen nach dem erfüllten Leben, aber wir suchen an den falschen Orten. Der technologische Fortschritt ist so schnell, dass es nicht mehr gut für uns ist. Spiegel schreibt, wir verdummen durch die KI. Egal, was man von KI halten soll, auf jeden Fall, auch uns macht es ja ein bisschen Angst. Auch wir leben in Unsicherheit, was bedeutet das für uns alle? Es ist nicht so anders wie vor 130 Jahren, wo wir gerade eben stehen. Und ich spüre diese Sehnsucht auf jeden Fall in der Gesellschaft. Die Sehnsucht nach kraftvollem, erfüllendem, ich sag's mal aus christlicher Sicht, geheiligtem Leben. Und ihr Lieben, wir haben die Antwort. Wir haben die Antwort. Und jetzt kommt der ungemütliche Teil, der konfrontierende. Das sollte uns eigentlich ins Gebet treiben. Eigentlich sollte uns das ins Gebet treiben, weil wir wissen, wir brauchen Gottes Eingreifen. Ich weiß nicht, wie du auf die Welt schaust, ich weiß nicht, wie du auf die neue Nachbarschaft schaust, was unter der Fassade der schön gepflegten Hecke und des gemähten Rasens irgendwie da ist. Aber letztendlich, glaube ich, müssen wir doch zugeben, es braucht ein Eingreifen Gottes. Und die Frage ist, haben wir eine Sehnsucht danach, dass Gott neu eingreift, eine Sehnsucht, die so groß ist, dass es uns ins Gebet treibt? Sind wir bereit, auf die Knie zu gehen und Buße zu tun? Sind wir bereit, das Gestrüpp unseres Glaubenslebens und unserer Kirche zu entfernen? Die Dornen, die das Leben ersticken? Sind wir bereit, den Schutt, der das lebendige Wasser des Brunnens erstickt, rauszuräumen? Sind wir bereit, unsere Oberflächlichkeit, unsere Halbherzigkeit aufzugeben? Sind wir bereit, die Trennung, die wir selber vielleicht manchmal praktizieren, zwischen Sonntagmorgen Gottesdienst und das, was im Alltag passiert, wieder aufzulösen? Sind wir bereit, das Evangelium nicht mehr zu verwässern, nicht mehr schön zu biegen, sodass es auch irgendwie angenehm ist, dass es ja keinen Anstoß erregt? Sind wir bereit, die Kompromisse, die wir eingegangen sind, auch wieder rückgängig zu machen und sagen, wir gehen ohne Kompromisse, auch wenn ich dadurch vielleicht in der Welt nicht so toll dastehe? Auch wenn sie mich dann als Fundamentalisten oder was auch ich mich was betiteln? Sind wir bereit, den Glauben aufzugeben, dass wir zwei Heimate haben könnten? Einen guten Fuß hier in der Welt mit einem abgesicherten Leben, einem schönen Haus und einer tollen Familie und einem guten Job und gleichzeitig meine Heimat im Himmel. Sind wir bereit, diesen Glauben aufzugeben? Heimat ist Singular, nicht Plural. Tun wir Buße darüber, dass es uns letztlich, wenn wir ehrlich sind, doch irgendwie egal ist, dass die Welt um uns herum zur Hölle geht. Und wir währenddessen uns Gedanken darüber machen, ob wir jetzt einen Spielplatz oder einen Multicourt oder vielleicht auch beides anschaffen sollten. Ja, ich weiß, es ist konfrontierend. Ist mir schon klar, es konfrontiert auch mich. Ich hätte gerne übrigens beides, nur so. Ja, es ist konfrontierend. Es ist konfrontierend. Und das Dornengestrüpp vor dem zu stehen oder vor einem vergrabenen Brunnen zu stehen, das ist konfrontierend, weil wir spüren, das alles zu entfernen, sich da durchzugraben, das wird Kraft kosten, das wird auch mal wehtun. Das ist richtig Arbeit. Das wird Konflikte bringen. Das wird anstrengend sein. Das wird herausfordernd sein. Sünden bekennen und Buße tun, tut immer auch weh. Weil es eben ein Stück weit auch die Einsicht ist, was ich bisher getan habe, war nicht richtig. Was ich bisher, wie ich bisher unterwegs war, war nicht angemessen. Ich muss mich ändern. Das tut weh. Und vor allem das vor anderen zu tun und sich seiner Schwachheit irgendwie auch nach außen hin offen zeigen und sagen, auch ich bin nicht perfekt und auch ich habe Fehler gemacht und auch ich habe mich damit zufrieden gegeben, dass es meiner Familie gut geht, obwohl die Nachbarn um mich herum letztendlich auf dem Weg in die Hölle sind. So. Ich weiß, ich spreche in ganz großen Klarheit, ich entschuldige mich nicht dafür. Es ist anstrengend, es ist herausfordernd und es tut weh. Aber wisst ihr, ich glaube, wir haben die Einladung, das Erbe des MV wieder auszugraben. Das konfrontiert uns natürlich in unserer jetzigen Realität. Weil wenn ich jetzt in unsere Gemeinden schaue, und ich glaube, wir haben eine tolle Gemeinde, ich liebe unsere Ekklesia. Ich glaube echt, dass wir eine tolle, tolle Gemeinde haben. Da ist viel Leben drin, da ist Freude drin, da bekehren sich Menschen. Wir haben eine tolle Gemeinde, ich feiere die. Aber wenn ich es vergleiche mit der Realität von damals, dann konfrontiert es auch mich und sagt, nee, das ist es gerade nicht. Bei all dem Guten, aber das ist es nicht, dass in einer Woche 3000 Menschen zum Glauben kommen, weil wir hier einmal Gottesdienst feiern. Das sehe ich tatsächlich nicht. Und es konfrontiert uns natürlich. Es konfrontiert uns, dass unser eigener Glaube an vielen Stellen so schwach geworden ist. Es konfrontiert uns, dass die Kirchen und so weiter so schwach geworden sind, Gemeinden schwach geworden sind. Und da tut die Buße weh, sich dem zu stellen und sagen, ja, es reicht nicht, was wir sind, es reicht nicht, was wir tun. Wir haben Fehler gemacht. Aber wisst ihr was? Die Buße befreit. Weil wenn ich das dann mal bekenne, ausspreche, und wir bringen es ja nicht irgendwo hin, wir bringen es ja hier vors Kreuz. Wenn ich das ausspreche und bekenne, merke ich, wie ich plötzlich, wie die Last weggenommen wird. Und ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben ehrlich, komplett ehrlich vor Gott stehen kann. Sagen kann, es reicht einfach nicht. Aber es ist auch okay, weil es ein anderer für mich getan hat. Sonntag kommt, wisst ihr? Sind wir bereit, mit anderen Christen, egal aus welchen Kirchen sie kommen, mutig zu glauben, zu beten und erwartungsvoll zu hoffen? Ich glaube, Gott ruft uns tatsächlich, unser Erbe neu auszugraben. Und ich glaube, dass er das auch bestätigen wird. Er hat bestätigt, wie sich Isaak in die Linie von Abraham gestellt hat. Und ich glaube, dass er das auch mit uns tun wird, wenn wir uns ganz bewusst in die Linie von dem stellen, was Gott unseren Vätern und Großvätern damals gegeben hat. Aber ich glaube, er wird nicht nur schauen, dass wir Dinge ausgraben und dann aus dem Alten heraus leben, sondern ich bin überzeugt davon, dass es auch neue Brunnen geben wird. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Brunnen auch uns neu Leben geben. So, die Frage, die dann kommt, wird das jetzt alles bei dir wirklich passieren? Keine Ahnung. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Die wirklich ist ein Gehorsamsschritt. Wir haben empfunden, dass Gott uns gerufen hat und dass er gesagt hat, versammelt euch vor mir, ich will euch erscheinen. Mehr nicht, mehr haben wir nicht, mehr gibt es auch nicht. Wir kommen, weil Gott uns gerufen hat. Und was Gott mit uns vorhat bei der wirklich, das weiß ich nicht. Aber deshalb gehen wir dorthin. Mein Gebet ist, dass wenn wir so im Gehorsam unterwegs sind und es gemeinsam als Mühlheimer Verband treffen, im Gebet, in seiner Gegenwart, dass dann auch neue Brunnen gegraben werden. Ja, die alten, aber eben auch die neue, jeder in seinem Heimatort. Und dass eine erweckliche Atmosphäre eben nicht nur in Duisburg dann erlebbar ist, sondern sich in allen unseren Gemeinden, Orten und Städten ausbreitet. Das ist mein Gebet, das ist meine Hoffnung, das ist letztendlich das Erbe des MV. Ja, es ist damals in Mülheim passiert, aber es hat sich ausgebreitet über ganz Deutschland. Das waren wir. Und ich glaube, dass Gott uns ruft, es auch wieder zu sein. Nicht alleine, natürlich, aber wir sind Teil davon. Ich glaube, dass ich daran ein Stück weit, wenn ich das mal so hochhängen darf, die Zukunft der Kirche in Deutschland entscheiden wird. Jetzt nicht an der wirklich, sorry, nicht falsch verstehen, aber daran, dass wir zurückkehren zu Gebet, zu Buße und so weiter. Die ganzen Punkte, die ich gerade eben aufgelistet habe. Und ich glaube, daran wird sich auch die Zukunft unserer Gemeinde entscheiden. Hier die Ekklesia in Rot am See. Wollen wir nette Gemeinde von nebenan sein, die keinem wehtut? Oder wollen wir Erleckung sehen? Auch wenn dann so manches Dorngestrüpp weggeräumt werden muss und es vielleicht nicht allen passt und wir nicht mehr schön ins Schema der Gesellschaft passen. Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Ich würde gerne beten. Und ich würde dich, euch einladen, dass du mitbetest. Und wie du betest, entscheidest du. Du kannst einfach sitzen bleiben und mich das Gebet sprechen lassen. Du kannst aufstehen und damit eine innere Haltung zum Ausdruck bringen. Du darfst dich auch gerne hinknien und sagen, oh, vielleicht ist auch für mich Zeit, in die Buße zu gehen. Wie auch immer. Es guckt jetzt keiner, wir haben die Augen eh beim Gebet geschlossen, aber ich würde gerne beten. Und ich würde gerne beten, dass wir als Gemeinde neu graben und neu entdecken, was es heißt, Gott in seiner Radikalität der Liebe, der Gnade und der Erfüllung zu erleben. Hier in Rot am See und weit darüber hinaus. Lasst uns beten. Willst du mich ein bisschen begleiten? Jesus, es ist konfrontierend zu wissen, dass das, was wir tun, das, was wir sind, dass es nicht ausreicht. Es ist konfrontierend zuzugeben, dass vieles, womit wir uns beschäftigen, letztendlich überhaupt keinen Ewigkeitswert hat. Und dass vieles im Großen und Ganzen einfach völlig egal ist. Jesus, wir bekennen auch, dass das, was wir in der Gesellschaft finden, dass auch das nicht ausreicht. Dass alle Selbstoptimierung oder die Sicherheit eines guten, hohenlohischen Lebens, dass auch das letztendlich nicht die Erfüllung bringt, die wir brauchen, die unsere Welt braucht. Jesus, wir bekennen, dass es einzig bei dir das Heil gibt, dass du der einzige Weg hin zur wirklichen tiefen Erfüllung bist, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und niemand sonst. Und Herr, wir bekennen auch als Gemeinde, aber auch ich persönlich, dass wir das zu oft auf die leichte Schulter genommen haben. Dass wir das natürlich gefeiert haben und toll fanden und in unseren Gottesdiensten fröhlich darüber gesungen haben. Aber letztendlich, wenn wir dann an unserem Arbeitsplatz waren oder in unseren Familien oder in unserer Nachbarschaft, war es uns doch irgendwie egal, dass wir den Weg zur Rettung kennen, aber die anderen um uns herum noch nicht. Herr, wir bekennen, ich bekenne, dass es nicht genug war, dass es mir egal war. Vielleicht willst du dein eigenes Bekenntnis für dich gerade sprechen, wenn es für dich gerade dran ist, was zu bekennen und da Buße zu tun. Ich lasse einfach einen Moment stehen. Und Jesus, wir stellen uns der ungemütlichen, der konfrontierenden Aufgabe, wieder nach dem zu graben, was du uns schon mal geschenkt hast. Jesus, ich danke dir für das, was vor 120 Jahren passiert ist. Wie so eine kleine Gruppe immer größer wurde und wie die Sehnsucht nach deinem Wirken so da war, im Gebet da war und du dich dazugestellt hast und dann nicht nur 500, sondern Tausende zum Glauben gekommen sind und dass es ein Anstoß war, dass wir in ganz Deutschland erlebt haben, wie plötzlich ganz neue Menschen sich nach dir ausgerichtet haben, ganz ausgestreckt haben, wie wir erlebt haben, dass Menschen plötzlich von der Dunkelheit ins Licht kamen, wie wir erlebt haben, wie Menschen plötzlich geheilt wurden, wie wir erlebt haben, dass Menschen, die vorher ihr Leben praktisch vergeudet haben, nun plötzlich Wert und Sinn gefunden haben und diese Erfüllung, nach der sie sich gesehnt haben, jetzt feiern konnten. Ach Jesus, was für ein Privileg, Teil dieser Geschichte zu sein. Teil dieses Erbes zu sein. Und ja, Herr Jesus, es konfrontiert uns, weil es in unseren Gemeinden nicht immer so aussieht, weil es mir persönlich nicht immer so aussieht. Aber wir wollen uns durch den Schutt hindurchgraben, auch wenn es anstrengend ist. Wir wollen Buße tun und den Schutt wegräumen, die Dornen ausmisten, abmähen, damit wieder neu Frucht entstehen kann. Und Jesus, darum bete ich. Für uns hier in Rot am See und in Hohenlohe, aber auch für ganz Deutschland. Ich bete und wir stehen als Gemeinde und wir beten, dass du dich neu zeigst mit deiner Kraft. Dass du dich neu zeigst mit deiner Herrlichkeit. Jesus, ich bete, dass ganze Städte und Landstriche erfüllt werden mit deiner Liebe und dass sie spüren, dass da wirklich Leben ist, dass da wirklich Erfüllung ist in dir und sonst nirgends. Jesus, ich bete, dass die Christen das erleben und dann aufstehen und sagen, ich habe was, was du nicht hast. Aber dass wir es nicht überheblich machen, sondern mit einer dienenden, liebenden Haltung und sagen, Herr Jesus, komm du und bewege dich durch mich hindurch, um die Menschen um mich herum. Und lass uns erleben, wie bei uns zu Hause im Brunnen gegraben wird, wo lebendiges Wasser fließt, hinein in unsere Nachbarschaft, hinein in unsere Familie, hinein in unseren Arbeitsplatz. Lass uns erleben, wie hier in der Gemeinde, auch drüben in der Landeskirche, immer erzählt, dass da Brunnen gegraben werden, wo lebendiges Wasser fließt. Und wo Menschen spüren, dort ist Leben, dort ist ewiges Leben. Dort ist das, was ich suche. Und dort ist das Echte, das Wahre. Ach Herr Jesus, gib uns Mut. Gib uns Mut zu graben, gib uns Mut, diese Schritte zu gehen, gib uns Mut zu sprechen, gib uns Mut, unterwegs zu sein, sodass Menschen dir begegnen, durch uns. Und Heiliger Geist, gib du deine Kraft dazu. Wir strecken uns aus und sagen, Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns neu. Unsere Kraft reicht nicht aus, unsere Weisheit reicht nicht aus, unsere Ressourcen reichen nicht aus. Wir bekennen, was wir sind und was wir haben, reicht nicht aus. Komm, Heiliger Geist, erfülle du. Du reichst aus im Überfluss. Und so beten wir. Komm, Heiliger Geist, erfülle du uns. Wir geben dir alle Ehre, Herr Jesus. Wir behalten nichts für uns. Es geht nur um dich. Und wir wollen deinen Namen verherrlichen, weil du das Leben bist, weil du der Retter bist, weil du der König aller Könige bist und über alles regierst. Und wir sind fröhlich deine Kinder, die dir zujubeln und sagen, ja, hier ist der Herr und hier ist Leben. Danke für unser Erbe. Lass uns angemessen mit diesem Erbe umgehen. Segne uns dazu. Amen.